Ich bete jetzt noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so auf uns schaust mit so einer Liebe, wie wir es gerade eben gesungen haben. Deine Liebe ist tiefer, weiter, größer, einfach so viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Und auch dieses geschlachtete Lamm, was vielleicht in unseren Ohren erstmal komisch klingt, das bist ja du. Du hast dich geopfert an unserer Stelle. Dafür danke ich dir. Und wenn wir jetzt auf diesen Text, den wir schon gehört haben, ein bisschen genauer schauen wollen, dann wünsche ich mir so sehr, dass du uns darin begegnest. Und danke dir für deine Gegenwart hier. Amen. Momentchen noch. Kleines Momentchen noch, müssen wir warten. Gleich. Fällt euch nicht schwer, das Warten, oder? Ihr sitzt ja bequem. Ich stehe hier. Ja, auf der Autobahn viel unterwegs gewesen in den letzten Tagen. Manchmal kommen von hinten so Leute, die können nicht warten, bis ich meinen Überholvorgang abgeschlossen habe. Wenn ich mit 120 an den LKWs vorbeirausche, wollen die noch schneller fahren. Kaum vorstellbar. Können nicht warten. Dann habe ich so Signale, um mir zu zeigen, nee, ich möchte jetzt auch nicht warten. Machen die schon mal Licht, obwohl es noch hell ist, und blinken, obwohl man nicht abbiegen kann. Und dann fahren die vorbei und dann sind die 10 Kilometer vor mir. Nichts gebracht. Können aber nicht warten. Können überhaupt nicht viele warten. Mein Jüngster, der hat bald Geburtstag und der kann es kaum mehr erwarten. Zählt die Tage schon seit Wochen, Monaten zählt er die Tage. Zählen gelernt, aber auch nicht schlecht. Warten ist nicht so leicht, oder? Wir jetzt schon, aber sonst. Zum Supermarkt kriegt man schon mal so ein Wagen hinten rein, können die warten, bis sie dran sind. Ändert nichts, sie können drängeln, wie sie wollen. Man wird ja nicht schneller bedient. Ärgerlicher. Ja. Wir haben ja bald Advent, Ankunft. Ist auch wieder so ein Warten. Zelebrieren wir in größtmöglicher Schönheit. Bunte Lichter. Und dann müssen wir warten. 4 Wochen lang. War früher eine Fastenzeit. Um das Warten noch ein bisschen eindrücklicher zu machen. Heute ist das irgendwie genau das Gegenteil geworden. Aber es war mal eine Fastenzeit, um sich darauf vorzubereiten. Dieses Warten auch zu nutzen und dann, jawohl, jetzt ist es soweit. Jetzt kann es passieren. Also, Gott hat zu Mose gesagt, stell dich mal auf den Berg und dann erwarte mich. Manche Übersetzungen haben geschrieben, dann warte auf mich da. Warte. Das war ja nicht so ein Berg, so ein Hügel, so Bungsberg, sondern das war ein richtiger, hier, das ist der Berg. Habe ich extra aus dem Internet. Das ist der Berg, Sinai. 2200 Meter ungefähr. Da geht man nicht morgens rauf und dann mittags wieder runter. Der ist dann da hochgegangen, erstmal Stunden, seinen Wanderschuhen. Und dann hat er gewartet. Das war ja schon, das Warten begann ja sozusagen schon im Aufstieg. Gar nicht so einfach. Bevor wir uns den Text ein bisschen genauer angucken, ist es, glaube ich, sinnvoll, uns die Vorgeschichte genauer zu Gemüte zu führen. Die ist ziemlich bekannt. Das Risiko gehe ich jetzt ein, aber ich glaube, es steckt für jeden was drin. Also mich hat es gepackt, als ich das gelesen habe, sodass ich dann insgesamt 11 Kapitel lesen musste. Also vielleicht habt ihr heute Nachmittag dann schon was vor. Lohnt sich. Diese Aufforderung, geh auf den Berg, das war nicht die erste, die Mose von Gott bekommen hat. Das bis im 34. Kapitel im 2. Buch Mose. Und im 24. da sagt Gott zu ihm, komm zu mir herauf. Du, Mose, und dein Bruder Aaron und dann noch so ein paar und die 70 Ältesten, die Leitung des Volkes Israel, kommt zu mir herauf. Und das machen die auch, gehen also da 2200 Meter, ich weiß nicht, wo die gestartet sind, aber die mussten auf jeden Fall noch ein paar Höhenmeter zurücklegen und dann gehen sie zu rauf und die 70 Ältesten und die anderen außer Mose, die mussten ein bisschen Abstand halten vom Gipfel, warten und dann hat Mose zu Gott gesprochen. Und dann sind sie wieder runtergegangen und haben alles dem Volk Israel gesagt. Und danach, auch noch im 24. Kapitel, da sagt Gott zu Mose, steig zu mir auf den Berg und bleib eine Zeit lang da bei mir. Du und Josua, das war der zweite Mann im Volk, der hat später die Leitung übernommen. Und dann hat er gesagt, ich gebe dir Steintafeln, auf denen die Gebote stehen, nach denen ihr leben sollt. Und dann sagt Mose zu Aaron und den Ältesten, den Leitern, wartet. Wartet hier, bis wir wiederkommen. Und wenn irgendwo Streit ist oder irgendwas zu klären, dann macht ihr das jetzt, weil ich bin ja auf dem Berg. Kann nicht. Und dann erhalten sie da kapitelweise Anweisungen über das Leben, wie man miteinander umgehen soll, wie das im Tempel abgehen soll, wie man sich da benehmen soll, wie die Wände gestrichen werden sollen, all solche Sachen. Und die letzte Anweisung, es geht wirklich, ich glaube, über 7 Kapitel, die letzte Anweisung, und vergesst nicht, den Sabbat zu halten. Ich habe 6 Tage gearbeitet, als ich die Welt gemacht habe, und dann habe ich einen Tag ausgeruht. Und das müsst ihr einhalten, die Schema. Das ist ganz wichtig, das gilt bis in alle Ewigkeit. Habe ich schon mal gedacht, aha, guck mal, Sabbat halten, Sonntag oder Samstag, wie man das halt machen will. Das ist nicht unwichtig, gilt wahrscheinlich noch bis heute. Und dann plötzlich nach diesen langen Anweisungen, das ist ein bisschen mühsam, das zu lesen, gebe ich schon zu, dann plötzlich macht Gott Druck. Und jetzt lauf runter, beeil dich, das Volk macht Blödsinn. Beeil dich, lauf runter, sofort. Zack. Und dann sieht Mose, was das Volk gemacht hat. Die konnten nicht warten. 40 Tage war er da. Ein und ein Drittel Monat. 40 Tage, das ist doch nicht so viel. 40 Tage, sie konnten nicht warten darauf, dass Mose wiederkommt, obwohl die das vorher schon mal erlebt haben. Er war auf dem Berg, kam wieder runter, hat was von Gott gesagt, ist wieder auf den Berg gegangen. Obwohl alles geregelt war, konnten sie nicht warten und sie hatten dann alles Gold, was sie hatten, zusammengelegt und haben daraus einen goldenen Stier gemacht und den angebetet. Und dann hat das Volk zu sich selbst gesagt, Israel, hier ist dein Gott zum goldenen Kalb. Hier ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Naja, der war ja relativ neu, die waren ja schon aus Ägypten, aber na gut, unlogisch. Und was hat Mose mit dem goldenen Kalb gemacht, wisst ihr das? Nachdem er diese Steintafeln, die er von Gott bekommen hat, bam, aus Ärger kaputt gemacht hat. Wisst ihr, was er gemacht hat? Verrate ich jetzt nicht. Das könnt ihr mal nachlesen. Nächstes Mal kriegen alle, die es wissen, einen Preis von mir. Was hat er aus dem goldenen Kalb gemacht? Nicht, kaputt gilt nicht. Da ist noch mehr. Was hat Mose mit dem goldenen Kalb gemacht? Ein Preis. Aber Mose ist der Leiter des Volkes und so, wie wir das vielleicht auch schon mal erlebt haben auf unserer Arbeitsstelle, vielleicht erlebt haben in der Politik oder vielleicht auch schon mal erlebt haben in unserer Gemeinde, identifiziert er sich so sehr mit seinen Leuten, dass er zu Gott hingeht und um Vergebung bittet. Da sagt er, vergib doch ihnen ihre Schuld, Gott. Oder, wenn du das nicht machst, Gott, streich meinen Namen aus deinem Buch. Der setzt sein Seelenheil ein. Der sagt, entweder Gott vergibst du die Schuld oder du darfst mich nicht retten. da weiß man gar nicht, was man nehmen soll. Er war bereit, sein Seelenheil einzusetzen. Das habe ich nicht gewusst. Obwohl ich dachte, die Geschichte kenne ich wirklich gut. Aber Gott lässt sich nicht auf solche Deals ein. Er sagt, das mit dem Buch des Lebens, da brauchst du dich nicht drum kümmern, Mose. Das ist meine Angelegenheit. Da brauchst du dir gar keine Gedanken drüber machen. Das mache alleine ich. Aber Mose lässt nicht locker. Das ist echt spannend zu lesen. Kapitel 33, ein Kapitel vorher. Bitte vergib ihnen. Und dann legen die Israeliten den ganzen Restschmuck, wahrscheinlich dann Silber und so, Gold hatten sie ja nicht mehr, ab. Als Zeichen ihrer Trauer. Und dann sagt Gott, ja, das ist schon mal ein guter Ansatz und das soll auch so bleiben mit dem Schmuck, nicht, dass die wieder anderen Quatsch machen. Und er gewährt ihnen Gnade. Wegen dieser ernsthaften Reue wahrscheinlich. Und dann schenkt er ihnen tatsächlich auch wieder seine Nähe. Er ist wieder da im Volk, in dieser Wolke, die sie schon kannten, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Aber Gott, der Mose lässt immer noch nicht locker. Dann sagt er, hör mal Gott, du hast mich zum Leiter gemacht, ich wollte das nicht. Also begleite du mich bitte auch. Wenn du nicht dabei bist, Gott, dann werde ich immer unruhig. Das steht wirklich so da. Und dann sagt Gott, wie ich soll jetzt dir meine Gegenwart zusagen, weil du unruhig bist? Ja, sagt Mose, na gut, sagt Gott. Könnt ihr nachlesen, Kapitel 33, ist sehr interessant. Mose lässt nicht locker, immer noch nicht. Der kriegt hier alles erfüllt, was er sich wünscht. Und dann sagt er, oh Gott, eins noch, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Typisch Mensch, unverschämt, bitte, bitte. Und dann kriegt man, also Eltern kennen das, dann gibt man den Kindern was. Dann kommt kaum, dass wir was bekommen haben, bitte, bitte. Unverschämt. Aber irgendwie klappt es ja anscheinend. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist auch ein Zeichen dieser Vertrautheit, die es zwischen Mose und Gott gab. Ich will dir so nah sein, wie es irgendwie geht. Ich will deine Herrlichkeit, ich will dich ganz sehen. Und dann sagt Gott zu ihm, das ist nicht möglich, weil du dann nämlich sterben müsstest. Das hält kein Mensch aus, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Höchstens von hinten darfst du mir hinterher gucken. Das erlaube ich dir. Das und mehr kannst du auch nicht vertragen. Wieder lässt Gott sich darauf ein. Na gut. Aber denk dran, ich erweise meine Gunst, meine Gnade, meine Güte immer nur dem ich gerne das erweisen möchte. Bibelkenner wissen, ganz am Ende, dann kommt Mose vom Berg runter und dann leuchtet der wie so ein Phosphormännchen. Dann leuchtet der und die halten das nicht aus und müssen eine Decke über den rüberwerfen, weil die das nicht aushalten. Weil er Gottes Herrlichkeit von hinten sehen durfte. Starke Geschichte. Und dann, nach dem Ganzen, folgt der Predigtext. Den lese ich jetzt nochmal vor und diesmal dürft ihr sitzen bleiben und mitlesen. Hier. Dann sagte der Herr zu Mose, hau dir zwei Steintafeln zurecht, wie die ersten, die du zerbrochen hast. Ich werde die Worte darauf schreiben, die schon auf den ersten Tafeln standen. Mach dich für morgen bereit und steig in der Frühe auf den Berg Sinai. Stell dich auf den Gipfel und erwarte mich dort. Du sollst niemanden mit hinaufnehmen. Überhaupt darf kein Mensch den Berg betreten. Auch das Vieh darf nicht an seinem Fuß weiden. Mose machte die beiden Steintafeln zurecht und nahm sie am nächsten Tag mit auf den Berg, wie es der Herr befohlen hatte. In einer Wolke kam der Herr auf den Berg herab, stellte sich neben Mose und rief seinen Namen aus. Er ging an Mose vorüber und rief, ich bin der Herr, ich bin da, das ist mein Name. Ich bin ein Gott voll Erbarmen, voll Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld, meine Güte und Treue sind grenzenlos. Ich erweise Güte über Tausende von Generationen hin. Ich vergebe Schuld, Verfehlung und Auflehnung. Aber ich lasse auch nicht alles ungestraft hingehen. Wenn sich jemand gegen mich wendet, dann bestrafe ich dafür noch seine Kinder und Enkel bis in die dritte oder vierte Generation. Da warf sich Mose anbetend vor dem Herrn nieder. Mose sagte: Herr, wenn ich in deiner Gunst stehe, dann sei doch in unserer Mitte und zieh mit uns in das Land. Es ist ein widerspenstiges Volk, aber vergib uns unsere Schuld und unseren Ungehorsam und nimm uns als dein Volk an. Darauf sagte der Herr: Ich schließe einen Bund mit euch und werde vor euren Augen Wunder tun, wie sie noch niemand vollbracht hat unter allen Völkern der Erde. Das ganze Volk, in dessen Mitte du stehst, soll meine Taten sehen. Furcht und Staunen erregend werden die Wunder sein, die ich für euch tun will. Soweit der Text. Ich finde, es hört sich schon ein bisschen anders an, wenn man sich die Vorgeschichte nochmal so vor Augen führt. Ich würde gerne so im Einzelnen mal durch diesen ganzen Text gehen, richtig klassisch Vers für Vers. Aber bevor wir damit anfangen bei Vers 4, bleibt ja das Erste: Diesmal soll Mose alleine gehen. Ganz alleine. Kein anderer darf überhaupt den Berg berühren. Ich habe mich gefragt, warum? Was ist denn jetzt das Besondere? Ist das dieser Vertrauensbeweis? Ja, die anderen, die haben versagt, die dürfen nicht mehr. Oder warum? Ich glaube, der Schlüssel liegt in dieser Geschichte mit der Herrlichkeit sehen. Die anderen, die sollten das nicht. Die sollten kein strahlendes Lächeln bekommen. Kein strahlende Gesichter. Sondern das war jetzt Mose vorbehalten. Er soll alleine kommen. Und dann Vers 4. Ich habe die mal ein bisschen dicker gemacht. Da könnt ihr gut sehen. Die zweiten Tafeln. Diesmal sollte er sie selbst mitbringen. Beim ersten Mal hat Gott sie ihm gegeben. Diesmal musste er sie selbst machen. Vielleicht, weil die Israeliten sich auch ihren Gott selbst gemacht hatten. Vielleicht war das so eine kleine Anspielung. Das passiert manchmal im Hebräischen. Das verstehen wir bloß heute manchmal nicht mehr so gut. Also ich meistens jedenfalls nicht. Aber vielleicht ist das eine Anspielung, habe ich gelesen. Und er nahm sie mit auf den Berg. Vielleicht wollte Gott aber auch, dass nicht irgendwie so eine Reliquie mitgenommen wird. Das ist von Gott. Und dann werden nachher diese Steintafeln angebeten und nicht der Inhalt beachtet, der darauf steht. In Vers 5 lesen wir: Die Wolke, in einer Wolke kam Gott auf den Berg herab und stellte sich neben ihn. Diese Wolke symbolisiert schon während der ganzen Zeit durch die Wüste beim Auszug aus Ägypten die Gegenwart Gottes. Interessant ist, dass Mose überhaupt nicht darauf reagiert. Er wartet, was jetzt passiert. Er wartet, was jetzt als nächstes kommt. Normalerweise gab es da andere Reaktionen und die kommt ja in dem Text auch noch, als er erkennt, dass Gott da ist. Aber hier wartet er nur. In Vers 6, das ist natürlich eine spannende Stelle, da ruft Gott selbst seinen Namen aus. Herr, Yahweh, steht da im Hebräischen. Yahweh, ich bin. Ich bin, der ich bin, ich bin der Ewige. Ich bin ist sozusagen das Nonplusultra allen Seins, allen Lebens. Das ist der Name, den Gott sich hier gibt. Und dann kommen nicht Eigenschaften Gottes mehr so Wirkungsweisen. Ich habe mal die wörtlichen Begriffe rausgesucht, das ist die Gute Nachricht-Übersetzung hier an dieser Stelle. Wörtlich stehen da 5 Begriffe, da steht so barmherzig. Barmherzig meint eigentlich, und das ist ganz spannend, mehr so dieses innige, verbundene Lieben. Das Wort, was hier gebraucht wird, ist dasselbe Wort, was auch Mutterleib meint. Ihr seid mit mir verbunden, ihr seid meine Kinder, ich kümmere mich um euch, auch wenn ihr es wieder mal so Mist macht. Diese Verbindung ist nicht aufzuheben. Das Wort, das hier gebraucht wird, heißt eigentlich Mutterleib. Sie bleiben seine Kinder auch im Ungehorsam. Dann steht da, dass Gott gnädig ist, dass er völlig ohne einen Druck heraus seinen Kindern vergibt und dass er sie frei liebt. Er zeigt seine Gunst, seine Gnade dem er möchte, das hatte er vorher auch schon gesagt. Dann steht hier geduldig, langsam zum Zorn, langsam zur Strafe. Es bedeutet aber auch so viel wie, dass er uns Zeit lässt. Dass er uns Zeit lässt, zum Beispiel zur Umkehr. Dass er uns Zeit lässt, uns auf ihn dass wir uns auf ihn einlassen können. Gott lässt uns Zeit. Gott ist langsam zum Zorn und lässt uns Zeit. Und dann kommen noch zwei Worte, Treue und Wahrheit, die ausdrücken wollen, dass er loyal zu uns steht, dass seine Liebe eine Festigkeit hat, eine Zuverlässigkeit und dass sie dauerhaft ist und dass das alles eigentlich eine gütige Zuwendung unseres Gottes zu uns ist. Und dann geht es weiter in Vers 7, nach all diesen schönen Dingen, finde ich, die man so hört, da klingt das plötzlich alles ein bisschen anders. Gut, Güte und Treue über 1000 Generationen, aber dann, vielleicht ist es das, was euch als erstes hängen geblieben ist, als ihr vorhin den Text gehört habt, über 3 und 4 Generationen gibt es da, über 3 oder 4 Generationen bestrafe ich die Menschen und Kinder. Die Menschen und Kinder, die sich von mir getrennt haben. In Vers 5 kommt dann die Reaktion, die ich eigentlich schon vorher erwartet hätte. Vers 8 kommt die Reaktion, wo Mose plötzlich diese Herrlichkeit und diese Größe Gottes bewusst wird und er sich auf den Boden fallen lässt als Reaktion der Demütigung. Er erkennt, wer Gott ist und wer er im Gegensatz zu Gott ist. Er wirft sich nieder. Vers 9 bittet er um Vergebung und Annahme und darum, dass Gott in ihrer Mitte ist und dass diese Gegenwart Gottes in ihrer Mitte das Kennzeichen des Volkes Gottes ist und sein soll. Der letzte Vers, Vers 10, ich schließe einen Bund mit euch. Das kannte Mose ja schon. Das war für ihn jetzt nichts Neues. Und wenn man das so liest, dann denkt man, ja, das ist auch nur eine Erneuerung dieses Bundes. So als wenn dieser Bund aktualisiert werden müsste für die neue Situation, in der sich das Volk jetzt befand. Die Wunder, die wir so gerne im Mittelpunkt sehen, die sind, glaube ich, eher nur der Ausdruck der zugesagten Gegenwart. Und dann, jetzt haben wir diesen Text vielleicht noch ein bisschen besser verstanden, vielleicht sind uns 2, 3 Sachen hängen geblieben, aber was können wir lernen von Mose, von Gott, von diesem Text? Was können wir lernen? 5 Dinge, die ich ganz kurz sagen möchte und danach höre ich auch auf. Die zweite Chance, Volker hat es ja schon gesagt, ja, wir haben vorher darüber gesprochen, die zweite Chance, das ist typisch für Gott. Die zweite Chance, das ist typisch für Gottes Verhalten mit uns. Habt ihr an Aaron gedacht? Ich habe mir überlegt, der Aaron, also nicht unserer. Der Aaron, der Bruder von, ja, hier gucken sich ein paar um. Ich meine natürlich den Bruder von Mose. Was ist denn passiert? Der war doch beim ersten Mal auch mit auf dem Berg dabei. Der hat das doch erlebt, das Spektakel. Und dann, als er die Verantwortung hat, Chefposition, da ist das Volk unruhig und will nicht warten. Und vielleicht hat er gedacht, hey, meine Position gebe ich hier jetzt nicht her. Ich muss das hinkriegen. Ich muss das hier jetzt irgendwie managen können. Und dann lässt er von dem, was er eigentlich weiß und erlebt hat, ab und fängt an, sich darauf einzulassen, so ein lustiges Kalb zu bauen. Dass sie anbeten mit den Worten, die nur Gott verdient. Oh, goldenes Kalb, das du uns aus Ägypten rausgeführt hast. Der hat doch Gott, und genauso wie das Volk, hat doch Gott massiv erlebt. Und jetzt sind 40 Tage zu viel? Es sind ja noch weniger gewesen, weil die mussten das Kalb ja auch noch machen. Also sind 30 Tage warten zu viel? Wenn man das so liest, dann geht mir das manchmal so, wo ich denke, oh, jetzt hau doch mal dazwischen, Gott. Jetzt mach doch mal. Hat er auch. Die Redelsführer mussten sterben. Aber ich lebe doch auch von der zweiten Chance und du auch, dass Gott uns wieder annimmt. Und möchten wir so gerne, dass Gott bei uns so dazwischen haut? Also ich nicht. Ich möchte das nicht so gerne. Wir leben von der Vergebung, von der zweiten, dritten und vielleicht von der hundertsten Chance. Vielleicht sogar schon von der tausendsten. In Vers 7, da steht ein ganz spannendes Wort. Das heißt NASA auf Hebräisch übrigens. NASA, wie die mit den Raumschiffen. NASA. Und das bedeutet, Gott trägt. Und wisst ihr, was er trägt, was dort steht? Gott trägt die Missetaten, den ganzen Mist, der uns von ihm trennt, weg. Gott trägt das weg. So geht Gott damit um. Gott trägt es weg. Das Zweite, was wir lernen können, ist, dass wir Gott ernst nehmen müssen. Ich habe dahinter geschrieben, Vergebung ist Arbeit. Wie ging es euch mit diesem Vers 7? Also mir ist als erstes hängen geblieben, und ich werde ihn nicht vergeben bis in die dritte, vierte Generation. Boah, das ist doch ungerecht. Das finde ich nicht gut, Gott. So geht mir das immer, wenn ich sowas lese. Ich glaube aber heute, dass es gar nicht um eine direkte Bestrafung geht, sondern darum, dass irgendwer Mist macht, Auswirkungen tragen muss und dann auch seine Nachkommen, weil die einfach die Nachkommen sind. Sie müssen das mit ausbaden. Ich habe das schon mal hier gesagt, wenn meine Eltern nicht nach Deutschland gekommen wären, dann würde ich jetzt noch in Brasilien leben. Also ich muss die Auswirkung tragen. Und so ähnlich sehe ich das hier auch. Es gibt die Vergebung bei Gott, aber Vergebung heißt nicht immer gleich, danach muss alles Roger. Sondern Vergebung bedeutet, ja, ich kann zu Gott kommen, er vergibt mir, gibt mir eine zweite Chance, aber die Auswirkung dessen, was ich tue, die muss ich tragen. Wenn ich einen Menschen umbringe, dann kann Gott mir das vergeben. Aber ins Gefängnis muss ich trotzdem. Und auch zu Recht. Gott lässt sich da auch nicht beschummeln. Aber im Vergleich zu dieser Vorstellung, dass eine Generation das ausbaden muss, was die Generation vorher gemacht hat, sind 1000 Generationen Güte und Treue, finde ich, wesentlich mehr. Und ich schäme mich manchmal, wenn ich darüber nachdenke, Gottes Gerechtigkeit anzuzweifeln. Der dritte Punkt, Gott ist souverän und er liebt uns über beide Ohren. Er liebt, wen er will und er erbarmt sich, wem er will. Aber in einer Beziehung, da gleicht man sich ja immer mehr an. Da will man manchmal dieselben Sachen. Und wenn wir unsere Beziehung zu Gott intensivieren, dann werden wir vielleicht um manche Sachen gar nicht mehr bitten, um die wir früher Gott gebeten haben, weil wir schon ahnen, das ist eigentlich Quatsch. Weil wir immer mehr verstehen, wie Gott denkt, immer mehr von seiner Größe und von seinem Willen erkennen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Christen, also vielleicht gehe ich auch zu sehr von mir aus, da haben wir so einen Stand, so eine Erkenntnis und so einen Heiligkeitsstand, schon die Heiligenschein mit drei Streifen oder irgendwas. Und dann versucht man das zu konservieren. Dann versucht man, okay, diesen Zustand halte ich jetzt fest, am besten mache ich nichts. Rüttel ich nicht dran. Aber genauso wie Beziehungen zwischen Menschen so nicht funktionieren. Wir machen einfach nichts, im Moment läuft es gut. Dann bleibt das nicht so. Sollte diese Beziehung zu Gott gelebt bleiben, werden. Gott führt uns, glaube ich, manchmal bewusst immer wieder in Entscheidungssituationen, damit wir uns neu für ihn entscheiden und einen Neuanfang machen. Ganz bewusst ist das von Gott so initiiert. Der vierte Punkt, du bist nicht allein. Ich habe so gedacht, der Mose, der identifiziert sich so stark mit seinen Leuten. Als Mose diese Herrlichkeit Gottes erkennt und sich auf den Boden wirft, da ist es euch aufgefallen? Da sagt er, und vergib uns unsere Schuld. Der Mose hat nichts gemacht. Der Mose hatte seinen Goldschmuck noch. Der hatte nichts gemacht. Der war auf dem Berg. Aber er identifiziert sich als Leiter des Volkes so stark damit, dass er sagt, die Schuld des Volkes ist auch meine Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Vielleicht ein Vorbild für unsere Leiter, für uns als Leiter. Nicht immer, der hat doch. Oder die machen immer so, sondern wir als Gemeinde stehen gemeinsam für Gott hier in dieser Welt. Nicht die Gemeinde hat dies oder das, sondern wir, unsere Gemeinde. Der letzte Punkt, ich will nur in deiner Nähe sein. Das kann man ja auch nicht so leicht sagen. Wenn man sagt, ich will in deiner Nähe sein, dann doch nur, weil nichts zwischen uns steht. Wer will denn gerne in Gottes Nähe sein, der noch so ein Paket mit sich trägt? Sich Gott zu nähern bedeutet auch, ich erkenne, was mich von ihm trennt. Ich erkenne die Dinge, die in meinem Leben nicht gut laufen. Und wenn ich mich auf diese Nähe einlasse, dann werde ich da rangehen und werde die Dinge vielleicht auch bei Gott abliefern. Keine Glühbirne leuchtet, wenn ich die von innen schwarz anmale. Sich Gott zu nähern bedeutet, ich bin bereit, so einen Reinigungsprozess in Gang zu bringen in meinem Leben. Wo finden wir Gottes Nähe? Wo findest du Gottes Nähe? Es gibt ganz unterschiedliche Wege, aber eine Sache, die er zugesagt hat, ist, wenn wir zu zweit oder zu dritt sind, in seinem Namen, dann bin ich da. Hier in unserer Mitte ist Jesus da. Brauchen wir gar nicht drum bitten. Ist so. Das ist immer eine Frage, ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht denkt ihr, boah, jetzt mach mal Schluss, Willi. Aber vielleicht spürt ihr auch, boah, ich bin jetzt dran hier. Und dann könnt ihr sagen, ja, das mache ich nächste Woche. Da kümmere ich mich mal darum, die Dinge so, mich Gott zu nähern. Oder nächsten Monat oder im neuen Jahr. Aber so läuft das nicht. Manchmal ist das dann ganz plötzlich anders. Ich habe das, einige wissen das schon, dass meine Mutter gestorben ist vor 2 Wochen. Meine Eltern innerhalb von einem halben Jahr. Hat keiner geplant. Es waren nur Stunden zwischen dem geplanten Besuch und dem Tod meiner Mutter. Dann hätte ich sie gesehen. Und dann hätte ich ihr noch alles sagen können. Kann ich jetzt aber nicht mehr. Man kann manche Sachen nicht aufschieben. Manchmal kommt das anders, als man denkt. Man kann nicht hingehen und sagen, ja, jetzt werde ich irgendwann, sondern wenn wir merken, dass Gott an uns dran ist, dann sollten wir sagen, jetzt und nicht irgendwann. Das kommt alles manchmal anders, als man denkt. Herr, wenn wir in deiner Gunst stehen, dann sei doch in unserer Mitte. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde das so immer auf dem Schirm haben. Und dann erleben, wie das passiert. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du so ein liebender und guter Gott bist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns bewahrst, davor eigene Wege zu gehen. Und sehr davor bewahrst, uns eigene Götter zu machen. Das müssen ja keine goldenen Tiere sein, sondern es können ja manchmal ganz andere Sachen sein, die uns viel wichtiger werden als du. Bewahr uns davor und vergib uns, wenn das schon passiert ist. Und schenk uns den Mut, reinen Tisch mit dir zu machen. Dinge zu klären, die schon lange geklärt werden müssten, vielleicht auch untereinander, Beziehungen, einander zu vergeben. Ich danke dir dafür, dass du so einen liebevollen Blick auf uns hast, aber dass du auch nicht beliebig bist, sondern dass du klar bist. Und ich wünsche mir, dass wir auch den Mut haben, uns in deine Nähe zu begeben und dann zu erleben, was da so passiert, dass da Dinge in Bewegung kommen.